Wir studieren Vers für Vers durch das Matthäus-Evangelium und wir sind in Matthäus Kapitel 14. Wir legen bei Vers 13 los. Wie geht's euch? Wie fühlt sich die Stille für euch an? Ich hatte eigentlich geplant, bis 60 zu zählen, aber fällt es euch schwer, still zu werden? Mir fällt es eher schwer, muss ich ehrlich sagen. Wir leben in so einer schnelllebigen, in einer lauten Welt, werden beschallt von allen Seiten. Oft sieht man die Leute, die mit dem Rad fahren oder die am Joggen sind, die haben auch die Kopfhörer im Ohr. Wir halten Stille manchmal sogar schwer aus, vor allem in unseren Zusammenkünften. Ja, wenn es dann so ein paar Sekunden oder vielleicht eine Minute still ist, das ist dann schon richtig schwer. Haben wir dann den Drang, das mit Gebet oder mit Aktivität, mit irgendwas zu füllen? Ich nehme mal an, die wenigsten haben sich vorhin gedacht, hey cool, das ist ein Augenblick der Stille. Jetzt habe ich die Gelegenheit, mein Herz in Stille zum Herrn zu erheben, ruhig zu werden, zu hören. Ich würde annehmen, für die meisten war es eher stressig. Aber was ist jetzt los? Es ist still. Aber wir müssen es lernen, dass unser Leben ruhig wird. Auch regelmäßig, dass wir in der Stille zu Jesus kommen, dass wir ins Hören kommen. In Matthäus 15 hat Jesus gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir sind begrenzte Menschen, wir sind schwache Menschen. Schwach in unserer Persönlichkeit an manchen Punkten, in unseren Begabungen, unseren Ressourcen, unserer Geisteskraft, unserer Leibeskraft. Die Älteren unter uns, ihr wisst, es wird nicht besser, gell? Wir werden schwächer. Das ist der natürliche Gang der Dinge. Wir sind vergänglich. Wir sind gesund an einem Tag und krank am nächsten, lebendig an einem Tag, am nächsten Tag. Tod, manchmal kann es so schnell gehen, weil wir es gerade hatten von Südafrika vorhin. Arthur, den wir da kennengelernt haben, war springlebendig, als wir da waren und 3 Wochen später war er tot. Er wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass er Krebs hatte. Manchmal geht es so schnell. Wir sind noch schwach in unserer Liebe, in unserer Geduld. Ich habe natürlich eher wenig davon. In unserer Selbstbeherrschung, dieser Frucht des Geistes. Also wir stoßen täglich an unsere Grenzen. Und die Jünger Jesu haben das erfahren. Sogar Jesus selbst in seiner Menschlichkeit hat es erfahren. Er wurde auch müde. Er war auch traurig. Und das ist der Kontext unserer Stelle hier in Matthäus 14. Jesus war am Höhepunkt seiner Popularität. Er war Jesus Christ Superstar. Er hat die Massen angezogen. Heute würde man sagen, er hätte Stadien gefüllt. Er hat viele Zeichen und Wunder getan. Und aus der Parallelstelle in Lukas 9 wissen wir, er hatte seine Apostel ausgesandt, in die Städte Israels zu gehen. Und er hatte sie ausgestattet mit derselben Autorität, mit derselben Vollmacht, die er hatte, dieselben Zeichen zu tun, die er getan hat. Und die Jünger sind zurückgekommen, haben erzählt, begeistert, aber sie waren auch müde. Und Reich Gottes Arbeit ist auch Arbeit. Es macht müde, wenn wir Menschen dienen, wenn wir beten für Menschen und so weiter. Und in Markus 6, auch eine Parallelstelle, da sprach Jesus zu ihnen: Kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. So beschäftigt waren sie. Und dann haben wir vor 2 Wochen in dem Abschnitt hier davor gesehen, dass der König Herodes Johannes den Täufer, den Cousin von Jesus, seinen Vorläufer hinrichten ließ. Und in Vers 13 lesen wir: Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort zurück. Jesus war wohl traurig und das ist normal. Müde, emotional und körperlich ausgepowert. Und wir brauchen eine Pause. Wir müssen uns regenerieren. Wir sind keine Maschinen, die laufen, 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 laufen. Und Gott hat uns schon im Alten Testament eigentlich einen guten Lebensrhythmus vorgezeigt. Als er gesagt hat, er soll 7 Tage arbeiten. 6 Tage, danke. Ihr Lehre, ihr sollt 6 Tage arbeiten. Ja, manchmal denkt man, 7 Tage sind nicht genug, gell, in der Woche. Aber trotzdem, er soll 6 Tage arbeiten und einen Tag ruhen. Und das ist gut. Das ist heil. Und nicht nur unser Körper braucht Ruhe oder Regeneration, Erneuerung, Erfrischung, auch unsere Seele. Ich behaupte mal jeden Tag. Das ist meine Erfahrung zumindest. Und Gott hat Gnade für uns für jeden neuen Tag. Er hat Kraft, er hat Erfrischung für uns. Jeden Tag Zurüstung. Und wir brauchen das, dass wir in Beziehung leben mit ihm jeden Tag. Beziehung lebt von Gemeinschaft. Und so sagt Jesus: Kommt ihr allein an einen öden Ort, an einen einsamen Ort mit mir und ruht euch ein wenig aus. Einen stillen Ort aufsuchen, zur Ruhe kommen in der Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater. Jesus selbst hat das regelmäßig getan. Wenn ihr vorausliest, im Vers 23 haben wir ein Beispiel davon. Und das ist nichts Gesetzliches. Du musst es nicht tun. Du darfst es tun. Es ist gut, es ist heil, wir dürfen auftanken. Du musst auch dein Auto nicht tanken. Ist okay. Aber du darfst es und das ist eigentlich eine gute Sache, eine schöne Sache. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du es noch nicht tust, dass du dir das angewöhnst, so eine tägliche stille Zeit einplanst mit ihm. Es ist nichts Gesetzliches, es gibt kein Gebot in der Bibel, du musst stille Zeit halten, aber es ist eine gute Tradition, sage ich mal, aus eigener Erfahrung. Es ist eine heile Sache. Such dir jeden Tag einen ruhigen Ort, was immer das für dich ist. Irgendwo ein ruhiges Zimmer oder im Garten oder dass du spazieren gehst, im Wald, für manche vielleicht im Auto, wo ihr mehr Ruhe finden könntet, wo ihr ruhig werden könnt vor Gott. Wo du erstmal bewusst machst, er ist da. Ich bin nicht allein. Er ist da, dieses wunderbare, heilige Wesen, das mich gemacht hat. Er liebt mich, er sieht mich an. Er liebt Gemeinschaft mit mir. Und dass du dann deine Bibel nimmst und die Bibel aufschlagst, und ich möchte dich ermutigen, einen Plan zu haben, dass du systematisch durch die ganze Bibel liest. Und dass du sein Wort aufschlägst und auf ihn hörst, auf sein Wort, auf das, was er zu deinem Herzen spricht, dass du nachdenkst darüber und mit ihm drüber redest, was du gelesen hast. Und dann kannst du mit ihm über den Tag reden, wenn du dich morgens mit ihm triffst zumindest. Und über die Menschen, die du treffen wirst, über die Herausforderungen, von denen du weißt, die da kommen werden. Und du kannst auftanken bei ihm. Seht ihr, wir können nur geben und dienen und lieben und helfen und ermutigen, wenn wir vorher selbst empfangen haben. Wie gesagt, wir sind sehr, sehr begrenzt in uns selbst, aus eigener Kraft. Und das müssen wir auch gar nicht, so müssen wir gar nicht leben. Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Die Weinrebe ist nicht der Produzent des Lebens. Es ist der Weinstock, der pumpt das Wasser und die Nährstoffe in die Reben und versorgt sie mit Leben und produziert so diese Frucht durch die Reben. Und das will Gott in unserem Leben tun. Wir haben letzte Woche zu Pfingsten drüber gesprochen, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Hier unser schwaches Zelt, was wir haben, unser schwacher Leib. Wenn wir Jesus uns anvertraut haben, dann wohnt der dreieinige Gott in der Person des Heiligen Geistes in uns. Und wir können Gemeinschaft mit ihm haben. Und er füllt uns mit seinem übernatürlichen Leben. Und er möchte, dass sein Leben so wie lebendiges Wasser aus unserem Innersten hervorfließt und dass wir es rausfließen lassen zu anderen Menschen um uns herum. Wir haben aus dem Römer 8, Vers 11 gelesen letzte Woche. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das ist eine Verheißung für die Zukunft, aber auch schon für hier und jetzt. Dass er unseren Leib mit seinem Leben füllt, dass er sein Leben durch uns ausleben kann. Und ich meine, er will das tun. Wir haben letzte Woche gesagt, Demut ist wichtig und Hingabe, Abhängigkeit von ihm ist wichtig, dass wir ihm vertrauen, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Da dürfen wir täglich beten. Herr, fülle du mein Leben mit dir. Hier ist mein Arbeitsanzug. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Lebe du, wirke du durch mich. Und es ist gut, wenn du dir jeden Tag so eine Zeit mit ihm nimmst. Und dann, wenn du aufstehst von deiner stillen Zeit, von diesem Rendezvous mit ihm, dann geh in dem Bewusstsein seiner Gegenwart in den Tag. Ich meine, wir gehen nicht weg von ihm, wir gehen mit ihm. Wir gehen nur aus der stillen Gemeinschaft mit ihm in die laute Welt hinaus. Und so alles, was wir tun, unsere Arbeit ist Anbetung. Wir könnten sagen Arbetung vielleicht. Alles, was ihr tut, tut es nicht für Menschen, sondern tut es für ihn. Es ist meine Anbetung für ihn. Als Vater, Mutter, Kollege, Nachbar repräsentiere ich ihn. Bei unserer Ehe, wenn ihr verheiratet seid, geht es nicht zuallererst um uns. Was ich kriege von ihr oder was sie kriegt von mir oder was wir einander geben. Nee, es geht um ihn. Wir sind ein Team für ihn, dass er Ehre bekommt. Wir wollen ihn abbilden, wie Christus die Gemeinde liebt, wie die Gemeinde Christus liebt und ihm sich hingibt. Also wie ich Beziehung lebe, das ist als dem Herrn, wenn ihr die Stellen anseht in der Bibel. Hat erstmal nichts mit der anderen Person zu tun, es ist als dem Herrn, es ist Gottesdienst und dann dienen wir ihm gemeinsam. Mein Dienst, den ich tue, ist nicht für mich, damit ich Anerkennung oder Aufmerksamkeit oder sonst irgendwas bekomme, weil ich hier vorne stehe, nicht um meine Bedürfnisse zu befriedigen, sondern es ist Gottesdienst. Gottesdienst. Dienst an anderen Menschen für Gott. Und wenn wir so bewusst in der Gegenwart und in der Abhängigkeit vom Herrn leben, dann macht das einen Riesenunterschied in unserem Leben. Das macht unser Leben dann erst wirklich fruchtbar. Aber manchmal, wenn wir so seinen Ruf hören, in die Stille zu gehen mit ihm, wenn wir so müde sind und ausgepowert sind und uns freuen auf diese stille Zeit, mit ihm, da laufen die Dinge anders als geplant. Und wir merken, oh, unsere stille Zeit mit Jesus ist plötzlich voll mit anderen Menschen. Aber das ist auch nicht schlimm. Dann ist das Gottes Plan für dich gerade. Das passiert hier. Als Jesus es hörte, so zog er sich von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort zurück. Und als die Volksmengen es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Also Jesus ist mit dem Boot über den See gefahren und die Leute haben es mitgekriegt und sind um den See gejoggt. Und dann lesen wir hier im Vers 14, und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge. Im Vers 21 lesen wird uns gesagt, es waren 5000 Männer und dann noch Frauen und Kinder, also wahrscheinlich so um die 20.000 Menschen oder mehr. Also versetzt euch jetzt in die Jünger. Jesus sagt, kommt, wir haben stille Zeit miteinander. Ihr seid ein Dienstteam von 13 Leuten, inklusive Jesus. Und ihr kommt gerade von einem anstrengenden Missionseinsatz zurück. Ihr seid müde, ihr seid kaputt, ihr freut euch auf den freien Tag mit Jesus. Und dann seht ihr, wo ihr mit dem Boot hier Richtung Ufer fährt, seht ihr schon die Menschenmassen. Der ganze Strand ist voller Menschen, die auf euch warten, auf euren Dienst warten. So, wenn es ungefähr 20.000 Menschen waren, so ein Verhältnis 1:1500. Also wie, du bist ein Arzt und 1500 Leute sitzen in deinem Wartezimmer. Wie haben die Jünger sich gefühlt? Bisschen überwältigt? Was haben sie gedacht? Hier alle Einwohner von Grünstadt sind versammelt und Einzugsgebiet. Was denkt ihr, was fühlt ihr? Oh nein. Oh, ich habe keinen Bock, ich kann keine Menschen mehr sehen, ich habe keine Kraft. Hast du einen Hals auf die Menschen, die dich nicht in Ruhe lassen, die dir deine Zeit mit Jesus rauben? Ich mag das, wie Jesus hier absolut entspannt reagiert. Wir lesen, als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Also erstens, er hatte das richtige Herz, die richtige Einstellung für die Menschen. Wir lesen, er wurde innerlich bewegt von Mitleid, von Barmherzigkeit für die Menschen. Not der Menschen war ihm nicht egal. Er sah sie nicht irgendwie als Nervensägen oder als Störfaktoren, sondern als Schafe ohne Hirten, als verlorene Kinder, die der Vater liebt, als verletzte, kranke Menschen. Und er hatte Gottes Herz für sie. Und dann zweitens, er ließ sich bewegen von diesem Herzen Gottes und er diente und heilte diese Menschen aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erfahren habt, wo du am Ende deiner Kraft bist eigentlich, müde bist, keinen Bock mehr hast und dann ist da plötzlich eine neue Herausforderung. Ach, dann musst du erstmal einen Glaubensschritt machen und dann erfährst du seine Kraft, diese Kraft des Heiligen Geistes, der in dir ist und der durch dich wirken möchte. Ich habe das schon ganz früh erlebt bei meinem ersten Missionseinsatz. Da waren wir in Prag erstmal und dann verschiedenen Orten. Und ich erinnere mich, waren ein paar lange Tage und dann sind wir zum nächsten Ort weiter und dann war da abends noch ein Gottesdienst und es war total stressig, wir waren schon spät dran und Verkehr und so weiter und wir waren eigentlich alle total kaputt. Aber wir waren so dieses Dienstteam. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich da gesessen bin und mal gedacht habe, eigentlich, ich habe überhaupt keinen Bock auf das Ganze. Ich habe eigentlich überhaupt nichts zu geben. Ich habe keinen Bock auf Gottesdienst, ich habe keinen Bock auf die Menschen, die da sind. Ich bin schon ausgepowert. Aber ich meine, wir hatten keine andere Wahl. Keine andere Wahl. Wir waren das Einsatzteam, also uns zur Verfügung zu stellen und einfach da zu sein für die Menschen, die da waren. Und da habe ich echt erlebt, wo wir begonnen haben, für Menschen zu beten und ihnen zu dienen, wie plötzlich, wow, die Kraft Gottes da war und Gott Menschen berührt hat und die haben zu weinen begonnen und Leute haben sich bekehrt und es war eine wunderbare Erfahrung. Aber es war nicht wegen mir, sondern trotz mir. Wegen ihm. Was passiert, wenn wir einfach sagen, okay, hier, du darfst meinen Arbeitsanzug anziehen, hier bin ich, aber du musst es tun, durch mich. Dann erfährst du seine Kraft. Ich habe das schon oft erlebt, wenn du auf Jetlag bist und dann predigen sollst und oder Sonntagmorgens mit wenig Schlaf und ich meine, heute ist ein gutes Beispiel, ich glaube, ich habe in diesem Jahr jetzt die 5. Erkältung gerade. Und wenn wir auf die Straße gehen, fühle mich meistens nicht danach. Oder denkt an das Beispiel von letzter Woche von Joni Erickson Tada, diese gelähmte, äußerlich schwache Frau mit chronischen Schmerzen, die jeden Morgen aufwacht und sagt, Herr, ich habe nicht die Kraft. Du musst mir es geben. Oder denkt an Corrie ten Boom, die Kraft zu vergeben, den Mörder ihrer Schwester. Und Paulus schreibt davon, er schreibt an die Korinther, ich bin zu euch gekommen in Schwachheit und in Zittern. So hat er sich gefühlt, der große Apostel Paulus. 2. Korinther 12, Stefan hat es schon erwähnt. Da hat der Herr zu Paulus gesagt, aber meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und Paulus sagt dann, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Ich weiß nicht, ob ich schon an dem Punkt bin, dass ich sage, oh, ich rühme mich, hurra, ich bin schwach, wow, super. Dann kann er was tun. Aber oft ist es die Wahrheit. Gerade oft dieses Bewusstsein unserer eigenen Schwachheit setzt dann seine Kraft frei, weil wir an das Ende von uns selbst kommen. Das heißt auch an das Ende unserer eigenen Kraft, auch unserer Selbstgenügsamkeit, von unserem Stolz. Und es bleibt gar nichts anderes übrig, mehr als ihm zu vertrauen und uns ihm anzubefehlen. Und wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen, wenn wir ihm aus dem Weg gehen, manchmal auch, dann kann er so viel mehr durch uns tun, als wir je aus eigener Kraft, aus menschlicher Anstrengung zustande gebracht hätten. Warren Wiersbe, ein amerikanischer Bibelausleger, schreibt, das Problem von vielen von uns ist, dass wir denken, dass Gott uns berufen hat, Produzenten zu sein. Wenn er uns in Wirklichkeit berufen hat, Verteiler zu sein. Er allein hat die Ressourcen, um menschliche Bedürfnisse oder Nöte zu erfüllen. Alles, was wir tun können, ist, seinen Reichtum empfangen und mit anderen teilen. Und ich lerne es auch immer mehr, dass diese Unterbrechungen, manchmal auch von meinen Plänen, wenn ich so meinen schönen Tagesplan habe, was ich alles schaffen will, dass diese Unterbrechungen eigentlich seine himmlischen Verabredungen sind für mich. Diese Menschen, die Gott in mein Leben schickt oder die in mein Leben platzen, dass es Menschen sind, die er geschickt hat, dass jetzt meine Kinder sind, die oh, Papa, oder im Büro, wenn du gerade bei der Arbeit bist. Und wenn ich mich daran erinnere, dann begegne ich ihnen anders, dann gehe ich anders mit ihnen um. Nicht frustriert, das ist meine erste Tendenz. Ich bin so projektorientiert, was ich schaffen will, so typisch Mann. Aber nicht frustriert, sondern als Diener. Sich ihnen als geliebte Kinder Gottes begegnen kann. Und ich es als Gelegenheit sehe, Gott zu vertrauen, auch eine Erwartung zu haben, was er tun wird. Probier das mal, wenn so eine Störung ist in deinem Leben und Menschen, die du nicht eingeplant hast und die wollen was von dir und wenn so erstmal dieser, oh, nicht schon wieder du oder so hochkommt, dass du dich daran erinnerst und sagst, ah nee, Herr, du bist in Kontrolle. du hast es zugelassen, also möchte ich das annehmen, dass es eine Verabredung jetzt ist, die du hast mit diesen Menschen und dass du mich gebrauchen willst. Und ich will mit Erwartungen jetzt in diese Situation gehen, erwarten, dass du was tun wirst. Und ich habe herausgefunden, dass diese Störungen im Alltag eigentlich dann oft die größten Abenteuer sind mit Gott, wenn wir offen sind und wenn wir uns zur Verfügung stellen. Lass uns weiterlesen in Vers 15. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlass die Volksmenge, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Es war schon spät. Die Jünger waren überrascht von der Situation. Die haben nicht dafür eingeplant. 20.000 Menschen, die hatten nicht, was es gebraucht hat. Sie haben sich überwältigt gefühlt, sicher überfordert gefühlt. Und die erste Reaktion der Jünger war: Entlass die Volksmengen. Jesus, schick sie weg. Und dann die zweite: Helft euch selbst. Geht einkaufen, Leute. Sind sie auf dieser natürlichen Ebene hängen geblieben. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, vielleicht auch schon gesagt. Hey, ich kann dir nicht helfen, geh nach Hause, geh zur Caritas, geh in die Klinik, was immer. Und manchmal ist es auch dran, einzugestehen, dass du nicht Teil der Lösung sein kannst. Aber in diesem Fall und öfter auch in unserem Leben sagt Jesus hier im Vers 16, Jesus sprach zu ihnen: Sie haben nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Ich will euch gebrauchen. Sie aber sagen zu ihm: Wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Und wir wissen aus den Parallelstellen, die hatte ihnen ein kleiner Junge weitergegeben oder geteilt mit ihnen. So 5 Tortillas und 2 kleine Fische. Eben ein Lunchpaket von einem kleinen Jungen, so ein Happy Meal. Für 20.000 Menschen. Was? Das ist lächerlich. Das ist nicht mal genug für uns. Die Jungs hatten offensichtlich nicht mal Essen für sich selbst mitgenommen. So verpeilt waren die. Hey, wir haben nicht die Ressourcen. Wir haben nicht, was es braucht. Und sie sind hier von ihren natürlichen Limitationen eingenommen. Die konnten nicht weiter sehen als nur bis zu sich selbst. Die haben nicht an ein Wunder gedacht. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre in der Situation. Hättest du gedacht, oh, das wäre jetzt eine Gelegenheit, da kann Jesus was richtig Großes tun. Das war nicht ihr Gedanke. Sie haben auf sich geschaut. Sie haben vergessen, wer bei ihnen war. Geht es dir auch manchmal so? Rechnest du mit Gottes Wirken in deinem Leben? Gibst du Raum für sein Wirken oder hast du selbst alles so fest in deinen Händen, dass er gar keine Gelegenheit hat? Leben wir im Alltag im Gottvertrauen oder im Selbstvertrauen? Wir müssen sehen, dass er da ist. Und was unmöglich ist für uns, ist ein totaler Klacks für ihn. Er ist der allmächtige, ewige Gott. Er hat alles, was existiert, mit einem Wort geschaffen. Er hat überhaupt keine Probleme. Vers 18, er aber sprach: Bringt sie her zu mir. Das ist der Schlüssel. Bringt sie her zu mir. Gib dich selbst und bring das, was du hast, zu ihm. Er will dich gebrauchen. Er will in dir und durch dich wirken. Sag nicht wie die Jünger: Oh, ich hab's nicht drauf. Ich bin nicht gut genug. Ich habe nichts zu geben. Was ich habe, das ist nichts, das ist zu wenig. Er weiß das, ist auch gut so. Weil dann bekommt er die Ehre und nicht wir. Aber er will trotzdem, dass du es ihm gibst, das Wenige, das was nicht genug ist. Bringst du ihm, gib's ihm. Gott will dich gebrauchen. Gott will dein Weniges gebrauchen. Und ist erstmal ein Glaubensschritt. Aber Gott möchte deine Hingabe. Und wir sehen das überall in der Bibel. Ah, Mose, was hast du in deiner Hand? Ein Stab, okay. Werf ihn mal auf die Erde und guck mal, was wir damit tun können. David, was hast du in deiner Hand? Eine Schleuder und ein Stein. Okay. Damit können wir ein Riesenblatt machen. Oder eine Harfe. Petrus, was hast du in deiner Hand? Ein paar Netze. Ja, Petrus, fahr raus, wirf diese Netze aus. Aber Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und wir haben nichts gefangen. Wie peinlich. Aber Petrus sagt, aber auf dein Wort hin, Herr, will ich es tun. Und er hat es getan. Glaubensschritt, Hingabe, Gehorsam. Okay, warf seine Netze aus, die die ganze Zeit nichts gefangen haben. Und das Boot wurde so voll, dass es zu sinken drohte. Also was hast du? Was für eine Begabung hast du? Was hast du in deiner Hand? Bleistift, eine Kelle, eine Computermaus, ein Hammer, Kochlöffel, ein paar Euro, ein bisschen Zeit. Jesus sagt, gib's mir. Weih mir deine Ressourcen, die du hast, die Gaben, die du hast, selbst wenn es dir unbedeutend erscheint. Und du hast gar keine Vorstellung von dem, was ich damit tun kann. Epheser 3, Vers 20 lesen wir davon, dass er über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, also mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Er will dich gebrauchen, so wie du bist, mit dem, was du hast, zum Wohl der Menschen und zu seiner Ehre. Ich denke an dieses alte Lied von Keith Green, weiß nicht, wer den noch kennt, so die ganz Alten. Er hat so ein Lied, wo er singt, keep doing your best and pray that it's blessed and he'll take care of the rest. Also, tu dein Bestes und bete, dass er es segnet und dann wird er sich um den Rest kümmern. Bringt sie her zu mir. Vers 19, er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Das Erste, was Jesus tut, er hat die Augen erhoben zum Vater und er hat Danke gesagt. Wollte die Ehre nicht für sich selbst, sondern dass der Vater die Ehre bekommt für das Wunder, was er tut. Hat vor allem zum Vater gebetet. Und dann als Zweites lesen wir, er brach die Brote. Das tut er auch mit uns. Gott bricht das, was er gebrauchen will. Er bricht uns, er bricht unsere Selbstgenügsamkeit, unseren Stolz, unseren Eigenwillen, sodass er in uns stark sein kann, wenn wir verfügbar sind. Und dass er die Ehre bekommt, wenn er uns gebraucht. Nicht wir selbst stolz sagen, oh mal guck, was ich Tolles getan habe. Nee, ist dann so offensichtlich, dass es nicht du warst, sondern es war Gott und das ist gut so. Seht ihr, wir können nie zu schwach sein für Gott, wir können nur zu stark sein für Gott. Er sagt ein paar Mal in der Bibel, er widersteht dem Hochmütigen, dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. D.L. Moody, dieser große Evangelist, hat gesagt, ein Mensch kann leicht zu groß sein, um von Gott gebraucht zu werden, aber nie zu klein. Oder Hudson Taylor, dieser berühmte China-Missionar, schreibt in seiner Biografie, der Herr hat einen Mann gesucht, der schwach genug ist, um von ihm gebraucht zu werden, und er hat mich gefunden. Und als Drittes sehen wir hier, Jesus gab das Brot und die Fische den Jüngern weiter und dann haben die Jünger es den Leuten weiter ausgeteilt. Also Jesus gebrauchte die Jünger. Hätte er nicht tun müssen. Er hätte selber verteilen können oder warum nicht gleich übernatürlich fliegende Brote. die zu den Menschen hinfliegen. Aber Gott will in der Regel durch uns wirken, nicht unabhängig von uns. Er will uns nicht nur als Zuschauer haben von dem, was er tut, er will uns als Mitarbeiter haben, als Werkzeuge. Und das ist so eine viel größere Freude und ein viel größeres Abenteuer für uns. Das ist ein Vorrecht, das ist ein sinnerfülltes Leben, Gott zu dienen. Er will durch uns anderen Menschen dienen. Und dann lesen wir im Vers 20, und sie aßen alle und wurden gesättigt. All you can eat. Und alle waren voll bis oben hin. Ich mag das. Gott macht keine halben Sachen. Und Johannes gebraucht es als Bild. Jesus hat diese Zeichen auch getan als Bild für das, was er ist. Johannes 6 hat er gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Jesus wird jeden geistlichen Hunger unserer Seele füllen. Und nichts in dieser Welt, der Josef hat es vorgestern, so klar gemacht. Nichts in dieser Welt, kein Geld, kein Zeug, keine Beziehung, kein Ruhm, wird diesen Hunger sättigen können in deinem Herzen. Nur Jesus kann es tun. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Nur eine lebendige Beziehung mit Jesus. Dafür sind wir geschaffen. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Warum denkt ihr 12 Körbe? Ja, 12 Jünger. Für jeden einen. Wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen und im Vertrauen auf den Herrn anderen dienen, dann werden wir selbst gesegnet. Dann werden wir selbst voll. Und es gibt nichts Befriedigerendes, als für ihn zu leben und von ihm gebraucht zu werden in dieser Welt. In Johannes 4 als Jesus durch Samaria geht, da bleibt er an einem Brunnen sitzen und die Jünger laufen weiter in die Stadt, um Brot zu kaufen. Und da ist diese eine Frau an diesem Brunnen und Jesus dient ihr. Und dann, als die Jünger zurückkommen, sagen sie, Rabbi, iss! Und er sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Bin schon satt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Es ist so wunderbar befriedigend, von Gott gebraucht zu werden. Und seht das hier in dieser Geschichte, alle wurden gesättigt, aber die, die bereit waren zu dienen, die haben einen extra Segen bekommen. Noch einen extra Brotkorb dazu. In welcher Gruppe bist du? Bist du noch ein Konsument oder bist du schon ein Diener? Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Also wenn du noch nicht aktiv am Dienen bist, in der Gemeinde oder außerhalb auch, hey, das ist Teil von Jüngerschaft, das ist Teil von Jesus Nachfolgen. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und um mein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Also wenn du noch nicht aktiv bist am Dienen, dann red mit dem Herrn drüber. Frag ihn mal, Herr, was hast du für mich? Wo kann ich dienen? Wem? Wann? Wie? Was sind meine Gaben? Dann frag dich einfach mal, was tust du gerne? Wofür kriegst du Komplimente? Was kannst du gut? Da hast du schon eine Vorstellung von dem, was Gott in dich reingelegt hat. Und manchmal gibt er dir auch was, wo du nicht gut bist und sagt, meine Gnade genügt dir. Ist auch gut. Das ist eine Gotteserfahrung. Was ist deine Gabe? Was hast du? Dann nimm das und gib es Jesus. Stell sie ihm zur Verfügung. Gebrauch sie. Und keine Angst, du bist nicht allein. Er hat alles, was du brauchst, und er hat alles, was die Menschen brauchen. brauchen. Und er liebt die Menschen, er liebt dich und er will dich gebrauchen. Das ist wunderbar. Bist du bereit für das Abenteuer? Dann lass uns beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du der Weinstock bist, dass du das Leben bist, dass du das lebendige Brot bist, das all unsere Bedürfnisse füllen kann. Und Herr, ich möchte beten für jeden Einzelnen, dass du uns in die Gemeinschaft mit dir ziehst und dass wir das lernen dürfen, aus deiner Kraft Vertrauen auf dich zu leben. Und es zu erfahren, Herr, wie du stark bist in unserer Schwachheit. Und wie andere Menschen gesegnet werden durch dich, durch uns. Und dass wir selbst dabei gesegnet werden und zufrieden werden und voll werden, beschenkt werden. Danke, dass du da bist. Und danke, Herr, dass wir jetzt aus dieser Zeit gemeinsam mit dir nicht von dir weggehen, sondern dass wir mit dir hier rausgehen dürfen in unser Missionsfeld zu den Menschen, die dich brauchen, die dich vielleicht auch noch nicht kennen. Und so, Herr, füll uns mit deinem Heiligen Geist, dass du unser Leben füllst. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, dass du aus dem Wenigen, was wir haben, Großes machen kannst. Darum bitten wir dich in Jesu Namen, zu deiner Ehre. Amen.
Amen.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch. Das ist seine Gegenwart, die Gemeinschaft mit ihm. Und er gebe euch seinen Frieden.